Liebe Infodirekt-Seher, wir sitzen hier bei Konrad Windisch, einen alten Kämpfer, würde ich sagen, nicht unbedingt, weil er jetzt 90 Jahre alt geworden ist, sondern weil er wirklich sein ganzes Leben lang politisch aktiv war und das Erfreuliche noch immer ist. Und über das alles werden wir heute sprechen. Aus meiner Sicht ist Konrad Windisch nicht nur langer politischer Begleiter, der sich immer auch um die Jugend, und das waren viele Jugendgruppen, immer wieder gekümmert hat, ein offenes Ohr gehabt hat, immer sehr tolerant im Umgang mit der Jugend auch war, sondern vom Herzen her und vom Verstand her würde ich sagen, Konrad, bist du in so einer Mischung zwischen Joachim Fernau und Rainer Maria Rilke, nur etwas aktivistischer.
Und nicht so groß.
Wie nicht so groß?
Nicht so großartig.
Ja, nicht so bekannt, aber da sind wir mitten im Thema schon. Du hättest ja auch eine Karriere als Dichter vielleicht sogar anstreben können. Der ORF, beim ORF hast du Nachwuchspreise sogar gewonnen und hast aber dann doch für die politische Karriere entschieden, die keine war.
Naja, es ist nicht so gewesen, sondern erstens hat man in der Zeit, wo ich dann tatsächlich beim Rundfunk auch mitgewirkt habe, die übliche Hetze begonnen, wissen Sie denn, wem Sie da und so weiter. Ja. Naja, und dann habe ich die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, den kenne ich gar nicht oder so irgendetwas, oder zu sagen, auf Wiedersehen. Ne? Ich habe mich für Letzteres entschieden.
Wie bist du überhaupt politisch aktiv geworden? Wie ist das gekommen?
Das ist, wollt ihr das ernstlich hören? Weil es ist,
ja, das wollen wir ernstlich hören.
Ja. Also ich bin an sich unpolitisch erzogen worden und man möchte sagen christlich. Mhm. Also ich bin Ministrant gewesen und bin halt mit meiner Familie in die Kirche gegangen und war gläubig in der Bedeutung des Wortes und wollte sie Detail wissen.
Ja, sind wir per Du oder per Sie? Ist die per Sie?
Per Du.
Per Du passt, ja. Ja, wir wollen Details wissen, wir haben genug Zeit.
Mir ist egal, ja.
Ja, erzähl.
Weil wenn das, ich hab's noch nie, das habe ich noch nie erzählt, bis ich beim gebeichtet habe eines Tages mit 14 Jahren, dass ich in Zarathustra von Nietzsche lese und das wurde mir verboten.
Der Pfarrer hat gesagt, das geht nicht, oder?
Das war ein sehr anständiger Studentendeutscher, vertriebener alter Herr, aber er hat gesagt, das darfst du nicht lesen, das steht auf dem Index. Und dann habe ich gesagt, das geht aber nicht, ich bin begeistert davon und so weiter. Daraufhin hat er mir also ein umfangreiches Buch, Das Leben der Seele von Fröding, kann ich mich noch gut erinnern, gegeben zum Lesen und ich habe es gelesen, 700 Seiten, und habe nachher gesagt, kein Vergleich. Also der langen Rede, kurzer Sinn, ich war vor der Entscheidung, weiter in Zarathustra zu lesen oder mich zu distanzieren. So habe ich es dann gehalten und bin einen Tag nach meiner Hochzeit, weil der Onkel meiner Frau ist Priester gewesen, aus der Kirche ausgetreten. Das war also...
Über deinen Zugang zum Christentum würde ich nachher gerne noch mal kurz sprechen. Ja. Aber wie bist du dann politisch aktiv geworden?
Ja, und daraufhin bin ich zu den Pfadfindern gegangen. Es hat damals nicht katholische, sondern neutrale Pfadfinder gegeben. Ja. Ja, und dort war ich begeisterter Pfadfinder. Sehr begeisterter. Wie ich glaube, auch Anführungszeichen erfolgreicher. Ich war einer der ersten vier Georgsritter, die in Österreich also zu solchen ernannt wurden. Ja, und dann, wenn Sie das schon so genau wissen wollen,
ja,
habe ich einen Vorgesetzten gehabt, einen Feldmeister, ich war also Hilfsfeldmeister, der Frontsoldat war. Und ich war so bei, ja, Pfadfinder, begeisterter, begeisterter Pfadfinder. Und der hat mir also gesagt, es gibt in Wien eine Organisation, die heißt Verband der Unabhängigen, dort spricht am Rathausplatz der Dr. Stüber und den soll ich mir anhören. Und ich habe mit ihm eine Wette abgeschlossen und habe gesagt, gut, das werde ich tun, wenn du dir den Fackelzug der katholischen Jugend anschaust. Und dann reden wir darüber,
was
beeindruckend war. Und ich habe Dr. Stüber, mit dem ich dann bei Du war und der mein väterlicher Freund wurde, am Rathausplatz, wo noch 20.000 Menschen zuhörten, 1949 war das. Ja, das hat mich so begeistert, dass ich der Sache nachgegangen bin. Denn nachdem ich überall gehört habe, die bösen, verbrecherischen Lumpen und dort auch da anständige Menschen kennengelernt habe. Und,
jetzt müssen wir für unsere Zuhörer noch kurz erklären, der VDU war eine Vorgängerpartei der FPÖ.
Der FPÖ, richtig. Ist zum ersten Mal zu einer Parlamentswahl angetreten, im Oktober 1949, und ist mit 16 Mandate gewählt worden, unter anderem Dr. Stüber.
Und eines müssen wir, glaube ich, auch noch kurz klarstellen, du bist dann erster St. Georgs-Ritter geworden oder so. Heute ist der St. Georgs-Orden was anderes.
Ganz was anderes. Es hat bei den Pfadfindern, wenn man 7 Leistungsabzeichen hatte und die erste Klasse bei den Prüfungen, dann ist man Georgsritter geworden. Und die ersten 4, da war ich also dabei. Also ich war wirklich überzeugter und aktiver Pfadfinderführer. Ja, und da habe ich also den Stüber kennengelernt, habe mich für den VDU interessiert und habe mich dann überhaupt begonnen, politisch zu interessieren. Und habe festgestellt, dass eine ganze Menge von dem, was man uns in der Schule und sonst wo erzählt, schlicht und einfach Lügen sind. Weil alles das, was uns da erzählt haben, hat es in meiner Familie nie gegeben. Es hat in meiner ganzen Familie bis in die 17. Generation keinen einzigen Mitglied der NSDAP gegeben oder sonst irgendeine politische Beeinflussung. Aber die Leute, die ich kennengelernt habe, das waren anständige, Verfolgte eigentlich. Ja. Also jedenfalls, mir hat es Inhalt, und dann habe ich mich natürlich mehr damit beschäftigt. Ich habe also gefunden, dass das die politische Richtung ist, die mich interessiert.
Gut, das ist das eine, da kann man alle 4-5 Jahre dann einmal über Kreuzerl machen, aber du hast da mehr getan. Wie ist es dazu gekommen? Du
warst ja, dann, und dann war ich also ein einfaches Mitglied des VDU. Und dann hat der VDU, 1950 wahrscheinlich, eine Jugendgruppe aufstellen wollen und hat auch Jugendliche gehabt, vor allem die Kinder der Funktionäre. Und, aber eines hat gefehlt, der Jugendführer, weil sie niemanden gehabt haben, der wusste, was man mit 12-Jährigen, 13-Jährigen, 14-Jährigen, da hat man sich an mich erinnern. Und hat gesagt, du weißt, du Pfadfinder, kennst dich aus. Und da habe ich dann den Bund Heimatreuer Jugend mitgegründet. Und
du warst da ungefähr 20 dann?
Damals war ich 19. Und habe den Bund haben wir da Jungen mitgegründet. Ja, und so entstand die Jugendbewegung. In Wien dann hatten wir zum Schluss 12 Kameradschaften. Also ganz beachtlich, über 500 Aktivierte. Unter unglaublich, unter für heutige Begriffe unglaublichen Umständen. Kein Mensch hat ein Heim gehabt und von Auto keine Rede und so weiter. Aber wir haben Pfadfinderarbeit gemacht. Also wir haben keineswegs, kaum politisch, aber doch.
Habt ihr dann vor Wahlen Flugblätter verteilt für die Partei?
Das haben wir einzeln, die Älteren von uns haben es getan. Die Jüngeren, es waren ja 12-Jährige dabei, haben das natürlich nicht getan. Und ich bin dann immer mehr in das, ins politische Denken hineingekommen, die Jugendbewegung weg. Wir haben also unsere Pfingstlager gemacht, also wir haben Jugendarbeit betrieben und nicht unerfolgreich. Und dann hat man eines Tages, da ist der Übergang gewesen zwischen, zwischen VDU und der Freiheitlichen Partei. Und das war damals ein großer Konflikt, das war, auf das will ich nicht näher eingehen, das war dann die Kraus-Reimann, Liberal und Dr. Stüber und so weiter, mehr national. Es kam der Konflikt, es kam die Trennung und da hat man mir das Angebot gemacht, über das ich heute noch nachdenke, ob es nicht vielleicht ganz interessant gewesen wäre. Jugendführer der Freiheitlichen Partei zu werden. Und mit einer Bedingung, der Peter hat damals bereits, Friedrich Peter war bereits am Sprung, der Rheintaler war noch Parteiobmann. Und da hat man mir eine Bedingung gestellt, aber ich müsste den BHJ und alle anderen Gruppen in der Zwischenzeit, das war es in jedem Bundesland schon, auflösen. Und das habe ich nicht getan. Heute denke ich darüber nach, ob es vielleicht, also für mich wäre es finanziell sicher besser gewesen. Aber also es war ganz unmöglich, mir Kameradschaften aufzubauen und dann zu sagen, auf Wiedersehen, ich werde Funktionär. Das war aber undenkbar. Kurz und gut, ich habe gesagt, nein, bedauere. Und wir haben halt weiter, denn dann ist immer größer geworden. Die Arbeitsgemeinschaft Nationale Jugendbünde gegründet. Dann kamen Jugendbünde aus ganz Europa dazu, aus den Niederlanden, aus England, aus Deutschland, natürlich die Wiking-Jugend, der Jugendbund Adler. Dann ist der Kameradschaftsbund Nationale Jugendverbände Europas gegründet worden und dort wurde ich zum ersten Sprecher gewählt. 1954 war das.
Und hast du damals irgendwie so einen Plan gehabt, dass du sagst, du möchtest einmal Politiker werden? Oder?
Nein.
Nein.
Weil ich mich als Politiker so gesehen gefühlt habe. Also ich habe mich für Politik interessiert, aber Funktionär wollte ich nicht werden.
Also fast der erste Metapolitiker, wie man heute sagen wird, dass du sagst,
ich weiß nicht,
das jedenfalls, Umfeld gestalten.
Und jedenfalls habe ich das, was ich gesehen habe in den Parteien, den Kontakt auch im VDU und dann später in der FPÖ, war nicht so, dass ich drin sein wollte.
Aber ihr habt dann, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon den großen Sprung wagen können, selbst eine Partei gegründet mit der AfP. Oder ist das viel später gekommen?
Viel, viel später. Dann. Also es kam dann, wir wurden, ja mein Gott, keine Massenbewegung, aber immerhin, es waren, wie gesagt, in Wien 500 Aktive. Also es war eine beachtliche Entwicklung, die natürlich entsprechend angegriffen wurde, kann man sich.
Und was habt ihr da gemacht? Wenn viele sagen ja, das einzige Ziel von Politik ist, dass man sich Wahlen stellt. Ihr habt nicht vorgehabt, dass ihr...
Überhaupt nicht.
Was habt ihr dann gemacht?
Also eigentlich Pfadfinderarbeit weiter. Also wir haben Wandern, Zelte und mit politischem Hintergrund. Also wir haben politische Vorträge gehalten. Wir haben uns die Leute eingeladen, von denen wir angenommen haben, dass sie uns was zu sagen haben. Das war eine interessante Entwicklung, die also stattgefunden hat. Und sie war, heute würde man sagen, militaristisch in dem Sinn, dass wir einheitliche Hemden hatten.
Ja, wie es bei Pfadfinder üblich ist.
Üblich waren sie grau und nicht braun, wie man mir später im Prozess vorgehalten hat, was nicht stimmt. Und dann muss ich eines dazu sagen, es war eine andere Zeit, weil ich oft gefragt werde, wieso gibt es heute und so weiter. Wir hatten, damals gab es die Frontgeneration. Und diese Frontgeneration, die lebte, auch wenn sie in verschiedenen Parteien waren. Also wenn wir zum Beispiel vom Lager wegmarschiert sind in Dreierreihen, weil das für uns selbstverständlich war, dann haben die Leute applaudiert. Und dann sind die Leute gestanden und haben gesagt, endlich wieder gescheite Burschen und so weiter. Also etwas, was heute sofort die Polizei rufen würde oder ein Neonazi-Aufstand oder was war es denn der Teufel.
Aber was wurde dann damals an dieser Jugendorganisation kritisiert?
Ja, von den Personen, von der Bevölkerung, von den Menschen, niemand. Die haben uns... Wo jeder Bauer, der uns übernachten hat wollen, hat uns übernachten lassen. Wenn wir einen Lagerplatz gebraucht haben, waren 10 Bauern da, die uns den zur Verfügung gestellt haben. Es waren, die Menschen waren absolut, mit Ausnahme natürlich einer ganz geringen Clique fanatischer sogenannter Antifaschisten, die also die entsprechende Aktionen, die wir ja schon kennen, in der Zwischenzeit. Ansonsten waren wir völlig unbehelligt Und dann hat natürlich die Gegenpropaganda, wie die gesehen haben, das wird stärker und das Krieg wird. Wir haben dann eine Kulturveranstaltung gemacht, ziemlich große. Wir haben in der Felsenreitschule in Salzburg haben wir also Sonnenwendfeier abgehalten.
Wow.
Also das hat schon Formen angenommen und das ohne einen Groschen Unterstützung. Von keiner Partei, von niemandem.
Ja, und hast du das hauptberuflich machen können?
Ich habe es nebenberuflich, ne? Ich habe Beruf gehabt, ich war Schriftsetzer vom Beruf.
Und Schriftsetzer vom Beruf ist ja, glaube ich, eine Besonderheit gewesen, auch die euch ausgezeichnet hat, oder ist das,
das
auch später
nicht,
gekommen?
Das weiß ich nicht, ich bin als Lehrling, ich habe im Gymnasium, die 5. Klasse, wollte nicht mehr in die Schule gehen, und mein Vater gesagt, er musste was lernen. Und dann habe ich in der Staatszuckerei Schriftsetzer gelernt und ausgelernt.
Ich habe das Glück gehabt, dass wir uns schon ein paar Mal zumindest kurz unterhalten konnten. Und du hast mir erzählt, ihr habt mit eurem Jugendbund auch eine Zeitung herausgebracht. Und
ja, da haben wir den Trommler herausgebracht. Da ist die erste Zeitung gestanden, die haben wir selber gesetzt noch mit der Hand in der Druckerei. Heute unvorstellbar.
Aber das war wahrscheinlich auch, weil du die Fähigkeit dazu gehabt hast, ist leichter gegangen, oder?
Ja. Und ist auch gut gegangen und ist auch von den Burschen, für die war das natürlich ein kleines Abenteuer. Ich darf eine kleine Anekdote erzählen, weil mir die besonders gut gefällt. Einer meiner damals 13-jährigen Mitglieder, der später Direktor von einer großen Kuhanstalt in Österreich wurde, ich will den Namen nicht nennen, der war der eifrigste Trommlerverkäufer mit seinen 13 Jahren. Und dann kam er bei einer großen Veranstaltung des VDU, wo wir natürlich die Zeitung verkauft haben, um einen Schilling, kann mich noch gut erinnern. Und der ist also zu einem Teilnehmer gekommen, hat dann um einen Schilling den Trommler verkauft, der hat aufgeschlagen und die dritte Seite war leer. Durch drucktechnische Möglichkeiten. Und der hat gesagt, hallo, Bursche, komm zurück. Die Zeitung ist leer. Und der hat blitzartig geantwortet, die ist für Notizen. Ich denke oft daran, weil das ganz einfach typisch war für die Jungen, die also für jede Situation da waren und entsprechend reagiert haben. Ja, also die Zeitung gegründet, wie gesagt, die war dann auch verbreitet, wurde natürlich auch entsprechend angegriffen. Mhm.
Wie lange ist die rausgekommen? Du hast da dicke Ordner, glaube ich, wo die archiviert sind, oder?
Ich kann es nicht genau sagen, ich müsste nachschauen, aber ich habe 100 Nummern rausgekommen. Und dann kam das Jahr 1958, ich möchte mich nicht mehr jetzt genau festlegen, damit ich keine Lüge erzähle. Naja, und dann wurde ich eines Tages verhaftet. Ne? Und zwar deshalb, weil der große Dichter Hans-Werner Thier in Deutschland draußen einen Artikel geschrieben hat in der Nation Europa, sogar nicht im Trommler, mit dem Titel Ist das Neonazismus? Fragezeichen. Und dann hat er so angeführt, Gemeinnutz geht vor Eigennutz oder lauter positive Kernsätze, ist das Neonazismus. Und ich habe diesen Artikel im Trommler übernommen und wurde verhaftet.
Da hat es vorher keine Gespräche gegeben?
Keine Gespräche nicht. Ich kann mir nicht sagen, es ist die Staatspolizei und hat mich verhaftet.
Kommen Sie mit?
Kommen Sie mit, ja, aus der Wohnung. Ja.
Zu dem Zeitpunkt warst du auch schon verheiratet, oder?
Ja, freilich war ich verheiratet, habe ich ein Kind. Es war ein Jahr alt, das Kind. Die Wohnung war noch halb fertig. Also gut, da bin ich verhaftet worden. Und wegen 3VG, der berühmte
Verbotsgesetz.
Verbotsgesetz mit uferloser Weite, wie der Ermer Koras so schön sagt. Und dann habe ich bekommen beim ersten Ding 6 Monate.
Bist du da in U-Haft gesessen dann?
Ja, ich bin gesessen. Ich bin jeden Tag abgesessen.
Aber in U-Haft bis zum Prozess und dann war der Prozess
Inklusive Prozess und dann.
Mhm. Aber der Prozess wurde aus der U-Haft heraus schon geführt oder hast du
zwischendurch? Nein, ich bin über im Gefängnis und zwischendurch waren die Verhöre, was verhört worden ist, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und der Hans-Werner Jäh hat Selbstmord begangen.
Der den ursprünglichen Artikel geschrieben hat.
Als Protest, Vater von 6 Kindern.
Boah.
Und aktiver Studienrat in Deutschland. Ja. Und der das Protest gegen die Verhaftung eines solchen Artikels. Also da könnte man jetzt längere Geschichten erzählen.
Was mich daran noch interessiert, hat das in Österreich irgendwelche Auswirkungen gehabt? Ist darüber diskutiert worden, was jetzt passiert?
Ja. Und natürlich der eine Teil war empört, dass sowas möglich ist, denn es waren mit mir noch einige andere Angeklagte, darunter zum Beispiel der Graf Alberti. Das sagt nichts, das war der Obmann unseres Freundeskreises, aber die Grafen Alberti ist einer der ältesten Adelsgeschlechter Österreichs gewesen. Und der kam eher von der monarchistischen Seite, also gar nicht. Der war Sympathie bei uns, weil er uns gefallen hat und weil wir ihn gefallen haben. Und selbst der war angeklagt. Ne? Ja, den hat man natürlich nicht verhaftet, aber immerhin.
Warst du der Einzige, der verhaftet wurde?
Nein, verhaftet wurden 6, glaube ich, aber beim Prozess, beim ersten Prozess waren einer, das war ich.
Ja. Und du hast 6 Monate dann bekommen?
6 Monate, und ich bin ja so abgesessen.
Mhm. Was hat die Frau und die Kinder, das muss ja...
Das war schlimm, weil meine Frau, ja, wir haben halb die Wohnung gehabt, die waren noch nicht fertig, wir waren knapp verheiratet, das Kind war ein Jahr. Mhm. Also es war schwierig. Mhm. Naja,
aber
und dann...
Deine Frau hat nicht daran gezweifelt, ob du der richtige Mann bist, wegen dem?
Nein.
Nein.
Ja. Mhm. Das hat sie nie. Sie ist vor 3 Jahren gestorben und die Trauer heute noch. Mhm. Und und dann kam ich also heraus. Dann haben wir uns ernstlich überlegt, weiterzuführen und haben uns entschlossen, weiter. Und wir sind weiter kurz gewachsen.
Aha.
Aber bereits ein Jahr später wurden wir groß verhaftet. Also da wurden 10 Leute verhaftet.
Also du bist aus dem Gefängnis raus, hast weiter den Trommler rausgebracht.
Ja, natürlich.
Die Arbeit ganz normal weitergemacht.
Ja, den haben vor mir, den haben wir, währenddem ich in Haft war.
Ist trotzdem weiter rausgekommen.
Der ist immer erschienen.
Ja. Ist also, gut, mit denen hat sich der Staat dann nicht zufrieden gegeben.
Nein, das hat er nicht zufrieden gegeben. Und einen Satz möchte ich vielleicht bei der Gelegenheit sagen, weil er typisch war für die Rechtsprechung. Grundsätzlich für die Rechtsprechung in der bei politischen Prozessen. Wir haben also graue Hemden getragen. Mhm. Und in der Anklageschrift war also drinnen, dass wir Braunhemden trugen. Dagegen habe ich also gesagt, es ist zwar unwesentlich, aber er hat keine Braun. Und ich habe mich erkundigt, es hat in der ganzen NSDAP niemanden gegeben, keine Organisation, die Grauhemden ist. Die einzigen Grauhemden, die ich kenne, waren bei den Pfadfindern.
Ja, von da habt ihr wahrscheinlich
die einzigen Braunhemden, die ich kannte, waren bei den Pfadfindern, die haben Braunhemden. Und da war die Antwort des damaligen Staatsanwalts und der sollte dann doch verwerkt werden. Bei Ihnen, Herr Windisch, ist auch ein braungebrannter Oberkörper staatsgefährlich.
Ja.
Und das ist also das was eigentlich in politischen Prozessen
das zieht sich, glaube ich, durch.
So hat sich das durchgezogen.
Ja. Waren das damals auch schon vor 8 Geschworenen?
Ja.
Und die haben alle 8 gesagt,
nein,
der Windisch ist schuldig.
Damals war einer, das ist ja auch interessant, es müssen bei den, wenn 4-4 abgestimmt wird, das ist Freispruch. Ja. Wenn 5-3 dann ist Verurteilung. Und da erzähle ich vielleicht noch eine interessante Geschichte, was dazugehört. Mhm. Ich war ja bereits also in Freiheit, war wieder berufstätig und war auf der Wiener Messe. Und beim Rossbacher Stand, bei den Schnaps Stand, hat mir jemand hergerufen und ich habe gesagt, grüß Gott, was kann ich tun? Sagt er, kennen Sie mich nicht mehr? Sag ich, nein, kennen Sie nicht. Sagt er, ich bin einer Ihrer Geschworenen.
Oh.
Und nachdem diese Verurteilung mit einer Stimme Mehrheit also stattgefunden hat,
ja.
habe ich zu ihm gesagt, naja, da sind Sie ja gar nicht schuld dann.
Ja.
Nein, hat er gesagt, das bin ich nicht, weil ich war der Einzige, der für Sie gestimmt hat. Also,
dann ist 7 zu 1 ausgegangen.
Ja. Sage, ja, das wird wahrscheinlich jeder sagen, wenn ich ihn jetzt frage. Hat er gesagt, nein, sondern die Geschichte war andere. Der Richter hat uns bei der Belehrung der Geschworenen Folgendes gesagt. Es war Anfang Dezember, wenn Sie alle freisprechen, alle 10, dann wird der Staatsanwalt berufen und die Leute bleiben weiter in Haft über Weihnachten. Wenn Sie zumindest 3 davon verurteilen, dann gebe ich Ihnen mein Wort, dass alle nach Hause gehen. Also bis zum... Und das war für uns, für die meisten der Grund zu sagen, die sollen zu Weihnachten zu Hause sein. Also das ist
ein
interessantes Ding. Ja. Derselbe Richter, den ich auch beim zweiten Prozess hatte, Schachermeier, hätte kaum einen Namen sagen, der mir ja beim zweiten Prozess geführt hat, als Jurist, blendend, muss ich sagen, wurde dann später zu 4 Jahre Kerker in Wels verurteilt, weil er Prostituierte rechtlich beraten hat gegen Geld und sonstige Leistungen. Also das nur so.
Und wie ist zum zweiten Prozess
gekommen? Ja, und dann bin ich also abgesessen.
Ja.
Ja, da waren noch offen, übrigens, wenn ich es genau sagen will, waren noch offen, glaube ich, 4 Wochen. Naja, und dann haben wir weitergemacht. Dann haben wir so.
Trotz Bewährung.
Naja, trotz keine Bewährung.
Weil die anderen werden Bewährungsstrafe wahrscheinlich bekommen
haben. Ja, die sind freigesprochen.
Komplett freigesprochen.
Ja, zwei sind verurteilt worden, zwei sind verurteilt worden, aber auf Freigang. Ja, und für mich war das, für meine Frau war das, also meine Frau ist schwanger geworden, das zweite Mal. Und die Wohnung war noch nicht fertig. Es war eine schlimme Zeit. Und dann wurde ich plötzlich das zweite Mal verhaftet. Ne? Und zwar dieses Mal war das also groß aufgezogen, da waren 10 Verhaftete. Neonazistische Betätigung. Also da wurde ganz offen nichts mit Artikel oder was, sondern so wie es gehört. Wieder derselbe Staatsanwalt und derselbe, derselbe Staatsanwalt übrigens. Und da ist vielleicht eine Episode, die sollte man doch irgendwann einmal auch sagen.
Ja.
Er ist schon tot, er ist vor 2 Jahren gestorben. Ein junger Staatsanwalt, der also energisch dagegen gekämpft hat, dass der Prozess auf Tonband aufgenommen wird. Das sind mit Kameraden drin gesessen, die haben auf Tonband.
Ja.
Und gegen den Willen des Richters, der hat so gesagt, warum, der Prozess ist öffentlich, was, warum er links? Und da hat er zu einem ihm bekannten Staatsanwalt aus Melk, der mir das dann erzählt hat, Folgendes gesagt, und der Satz ist auch hochinteressant, er hat gesagt, wissen Sie, vielleicht werde ich in 5 Jahren verurteilt, weil ich diesen Prozess geführt habe. Und dann möchte ich mein Plädoyer nicht auf Band hören.
Also der hat gewusst, dass er Unrecht tut.
Das hat ganz gewusst. Der Mann hat aber Karriere gemacht, er wurde der Oberstaatsanwalt von Wien, ist dann der Chef von Autotouring Club, Präsident.
Vom ÖMDC.
Von ÖMDC. Und ist vor 2, 3 Jahren gestorben. Und der Herr Dr. Ludwig ist daraufhin aus dem ÖMDC ausgetreten.
Ja.
War konsequent.
Sehr gut.
Tut das nur so am Rande. Ja. Also und da war ihm dann die Verurteilung, da habe ich bekommen 9 Monate.
Ihr habt ja da den Schuss vor dem Bug dann nicht verstehen wollen wahrscheinlich.
Richtig, ja, so war es. Ja. So
nicht verstanden oder nicht verstehen wollen? Oder einfach ignoriert?
Ich habe ihn schon verstanden, wir haben ihn ignoriert. Und ehrlich gesagt, ich habe mir gedacht, nach der ersten Haft habe ich mir gedacht, das gibt es nicht. Ich meine, ich war plötzlich in einer Zelle, ne? Also, ja, es war mir unfassbar. Also die zweite Haft war sehr, die sogenannte Intelligenzzelle, das war eine eigene Geschichte, vieles davon ist eingefallen.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Du hast da einen hervorragenden Roman geschrieben dazu. Ich glaube, das ist...
Nein, dazu nicht.
Was?
Also nicht zu dem Thema, sondern...
Schon zum Thema Haft.
Ja.
Ja, und da würde ich fragen, wie viel davon, das hört man vielleicht kurz in die Kamera, ich glaube antiquarisch und direkt beim Konrad Windisch ist das Buch noch erhältlich.
In wenigen Exemplaren.
Ja, und ich habe jetzt zum Glück noch eines bekommen. Konrad, darin beschreibst du die Haft, wie das damals auch war.
Überhaupt, ja, ja, aber wie gesagt, nicht als persönliches, biografisches, sondern als Roman.
Genau, du erzählst einen Roman, auch glaube ich, der hat eine Gewalttat vielleicht sogar begangen, kein politischer Täter.
Ja, und der war dabei, trotzdem. Ich versuche in dem Buch zu zeigen, wie man schuldig werden kann, ohne schuldig zu sein.
Und wie viel von dir steckt da drinnen bei der Romanfigur?
Da steckt viel drinnen, weil natürlich die einzelnen Figuren wirklich existiert haben. Ja. Aber natürlich nicht in den Roman zusammen.
Und auch die Szene im Gefängnis, wo einer krank wird und du gibst ihm dann Salz oder eher dir, weil keine Zitrone mehr da ist zum Gesunden.
Das ist, glaube ich, nicht drin.
Das ist gar nicht drin, dann verwechselt ihr das. Jetzt muss ich nochmal nachlesen.
Ja, nein, jedenfalls, ja, und die zweite Haft wurde dann der Rest der ersten Haft angehängt. Und das war eine bittere Zeit, für mich natürlich, es waren 10 Monate, aber vor allem für meine Frau, nicht? Die haben sie aus der Wohnung geschmissen. Und nachdem sie es nicht kündigen konnten, haben sie Löcher in die Wände gebohrt.
Der Vermieter, oder was?
Ja.
Wer war da der Vermieter, Stadt Wien?
Oder? Ein ehemaliger NSDAP-Mitglied. Nur so am Rand.
Ja.
Und dass also die aus der Wohnung getrieben wurde, sie war schwanger, das andere Kind war 2 Jahre.
Ja.
Und es war so eine bittere Zeit und Einkommen natürlich null. Und in der Zeit ist sie herumgegangen, suchen eine Unterkunft.
Ja.
Also die Herbergsuche ist was auch damals schon gegeben. Und vielleicht ist eines dabei interessant, dass sie unter anderem noch kam und da gefragt hat, gibt es da vielleicht eine leere Wohnung oder so, ist die ganze Gegend abgegangen. Und da hat sich ein alter Mann, dem das Haus da gehört hat, erzählen lassen, was geschehen ist und hat gesagt, sie kennen wir uns.
Das ist das Haus hier. Bevor wir da weitermachen, hast du mir jetzt off-records, wie wir heute sagen, noch eine Geschichte erzählt in der Zeit vom Gefängnis. Da hast du als Intelligenter kein Papier bekommen und hast aber trotzdem...
Es hat eine I-Zelle gegeben, das war die Intelligenzzelle. Da war zum Beispiel wegen Homosexualität der Adjutant des rumänischen Königs.
Aha.
Also es waren 6 Buchhalter oder so. Und die durften auch kein Papier und kein Bleistift.
Ja.
Auch keine Bücher.
Ja.
Auch keine Bücher.
Aber du bist trotzdem zu Papier gekommen. Wie ist das gegangen?
Ja, durch einen Hilfsarbeiter, auch einen Häftling, der beim BJ war und wegen Fahrraddiebstahl eingesessen ist und der mich beliefert hat mit Kugelschreiber und Bleistift und Papier. Ja, und sowas.
Und dann kommen wir zurück.
Also wir kommen zurück
daher ins Haus.
Also der alte Mann hat gesagt, ja, also ich stelle Ihnen das zur Verfügung, Sie müssen nicht restaurieren, das war ja halb verfallen, das Bauernhaus, das oben war überhaupt weg.
Aber restaurieren für die Frau alleine, ohne Mann, ohne Geld?
Ja, nichts. Und da hat, muss ich sagen, meine Schwiegereltern, die ganz einfache Leute waren politisch überhaupt nicht interessiert sind. Aber die war die Vorgangsweise, sagen wir, empört worden. Wir haben in einer Siedlung gewohnt, wo wir eben von der katholischen Siedlung, christliche.
Ja.
Und nach der ersten Haft, das erzähle ich vielleicht eine Anekdote, der Mann ist auch schon tot, der Chef von dieser Genossenschaft und zugleich Wirt in der Siedlung, hat mich nach dem ersten Verhaftung zu sich gebeten, freundlich, weil wir haben Theater gespielt und so weiter. Also wir waren ja dort integriert in der, und hat Folgendes zu mir gesagt, das ist vielleicht auch erwähnenswert. Wissen Sie, da hat sie gesagt, warum machen Sie denn sowas? Und denken Sie nicht an Ihre
Familie. Das holt sie doch nicht aus.
Aber einen Satz vergesse ich nie. Und indem er gesagt hat, merken Sie eins, junger Mann, nur wer Geld hat, hat einen Charakter.
Das war wahrscheinlich ein ÖVPler.
Der Chef der ÖVP. Ja. Und wie ich im Nachhinein erfahren habe, war er im Jahre 38, hat er bereits ein zweites Parteibuch im Sack gehabt, der von der SDAP. Es hat ihm aber nichts genützt, sie haben ihn getreten über den Hang, wo die Siedlung. Aber nach dem Krieg war er wieder
da.
Aber der Satz ist ebenfalls, das sind die drei Sätze, die ich immer gemerkt habe.
Magst du es nochmal wiederholen, die drei Sätze?
Also, merken Sie nicht, nur Geld hat einen Charakter. Bei Ihnen, Herr Windisch, ist auch ein brandgebranntes Oberkörper staatsgefährlich. Und das dritte, was heute wird, es wird mein.
Das wird irgendwann einmal einfallen, ja.
Also jedenfalls die drei.
War es damals auch schon so, dass Unterstützer gegeben hat, dass man gesagt hat, da sitzt der Mann gerade im Gefängnis, die Frau ist allein mit einem Kind im Bauch, dass da wer Spenden vorbeibringt oder so?
Na gut, also Kameraden haben geholfen.
Ja, aber die, was man persönlich gegangen hat, zu Spendenaufrufe
oder so hat es gegeben. Nein, das war ja schon wieder 3VG gewesen.
Also stimmt, das ist Unterstützung. Ja,
das ist Unterstützung. Nein, also.
Jetzt kommst du dann aus dem Gefängnis heraus. Deine Frau hat auf dich gewartet, wird eine Riesenfreude gewesen sein.
Also, ich muss dazu sagen, also die hat das übernommen und meine Schwiegereltern haben ihr Lebensmittelgeschäft, ihr kleines, verkauft und haben ihr geholfen, dass da einsteigen hat können. So. Und sind dann da in das kleine, wo ich jetzt im Krankenzimmer ist, haben sie dann gewohnt bis an ihr Lebensende. Schwiegereltern. Ja, gut. Und dann bin ich so freigelassen worden.
Jetzt könnte man vielleicht sagen, jetzt hast dir zweimal eine blutige Nase geholt.
Ja.
Jetzt wirst du doch dich auf die Familie konzentriert haben, auf die Arbeit, sofern man noch eine findet.
Die habe ich sofort gefunden.
Ja. Aber du bist ja trotzdem politisch aktiv geblieben.
Ja, und zwar deshalb, und das ist der große Unterschied zu heute, weil es diese Frontgeneration noch gab. Wo du vollkommen angesehen warst und wo also danach nicht gefragt wird, sondern im Gegenteil. Das waren natürlich die vielen, vielen ehemaligen Frontsoldaten, Leute, die gesagt haben, ein KZler war keine Empfehlung, sondern im Gegenteil, der ist im KZ gesehen. Also es war eine ganz andere Stimmung, die Frontgeneration.
Ja, aber trotzdem hättest du sagen können, das Ansehen habe ich jetzt.
Ja.
Jetzt arbeite ich brav für irgendeinen von
denen.
Ja, aber
ich habe nicht fürs Ansehen, sondern der Suchek, der berühmte, der zum Tod verurteilt worden ist und dann später noch später, eine eigene Geschichte, der hat mir einen Posten, angeboten, ich bin natürlich ein Schriftsetzer, habe ich weitergearbeitet. Der hat dann eine Monatszeitung herausgegeben, den Europaruf, und hat mich als engagiert, praktisch als Redakteur von der Zeitung. Das habe ich getan. Manchmal hat er mir sogar ein Gehalt bezahlt. und meine Frau hat auch gearbeitet natürlich. Und die Schwiegereltern haben auf die zwei Kinder aufgepasst.
Und wann ist dann die AfB?
Ja, und dann war natürlich der Punkt, dann waren wir auch schon älter. Ne? Dann waren wir schon an die 30. Ne? Und dann haben wir uns alle zusammengesetzt, die dann alle in meinem Alter waren. Ich war interessanterweise heute der Älteste, aber damals der Jüngste. haben uns alle zusammengesetzt, also die Aktiven, und haben gesagt, was machen wir jetzt? Jugendbewegung weitermachen ist aus Altersgründen.
Ja.
Aufguss. Ja. Das ist nichts. Wir müssen in die Politik einsteigen.
Mhm.
Und zu einer Partei gehen, nichts.
Mhm.
Eine Partei gründen, nichts. Aber wir werden publizieren.
Mhm.
Haben die Kommentare gegründet und haben die AfP gegründet, zwar als Partei, weil das also rechtlich notwendig war, schwieriger, eine Partei aufzulösen als ein Verein. Aber ohne Parteiarbeit, also ohne Wahlen und ohne sonstigen. Und dann haben gesagt, dann gründen wir eben einen Verein, also eine Partei, die Arbeitsgemeinschaft, die übrigens auch verboten wurde, aber die wurde ja auch der ursprünglich geheißen. Arbeitsgemeinschaft wird es zum Schluss geheißen. Aktionsgemeinschaft hat es ursprünglich geheißen.
Ach so, und die ist verboten worden?
Das wurde, dann haben wir es AfP genannt, Arbeitsgemeinschaft.
Ja, aber habt ihr damals, wie ihr euch da zusammengesetzt habt und gesagt, was machen wir, habt ihr da keine Bedenken gehabt, dass die sagen, jetzt kommen wieder genau die zusammen, die nehmen wir gleich wieder hops?
Naja, das da haben wir ja nichts gehört. Also ganz ohne Anlass, ich meine, wie es uns das zweite Mal verhaftet war, da war ja was da. Bitte, ich sagte ja, das letzte Pfingstlager hat den Völkermarkt, waren 700 uniformierte Leute. Mit einem VW, weil ein einziger dann VW gehabt, weil die anderen sind Autostop gefahren. Aber das war schon was. Ich mein, und in der Bundesrepublik, der Hübner, der Nürnberger, die haben am 17. Juni gefeiert, haben Delegationen von jedem Verein. Da war der stärkste Verein der BHJ, zahlenmäßig. Also das waren auch zahlenmäßig schon.
Ja, aber auch wenn man Zeitung jetzt herausbringt mit den Kommentaren, hätte man das fürchten müssen, wenn es erfolgreich wird, werden wir eingesperrt, wenn es nicht erfolgreich wird.
Dann hätte er müssen ins Privatleben gehen.
Und das wollte dir keiner. Und deine Frau hat das auch nicht von dir gefordert?
Nein.
Und deine Schwiegereltern auch nicht? Ich sag,
ja, meine Schwiegereltern waren nicht glücklich, die waren überhaupt nicht glücklich, dass ich damit politisch betätigt, aber wir haben eigentlich
das stand nicht zur Debatte dann.
Und meine Frau hat das verstanden und hat ganz genau gewusst, dass ich mir ganz sicher, ich war zum Beispiel auch nie bei den Südtiroler Freiheitskämpfern, ganz einfach, weil diese, alles was mit Waffen, Munition,
das war nicht das meine.
Ja. Konnte ich nicht. Ich habe nie dagegen, ich habe es unterstützt, wo ich konnte.
Ja.
In dem Zimmer drüben hat der Klotz gewohnt,
eine
Zeit lang, also so weit man konnte. Und, aber ich bin nie der Typ gewesen, der in die Richtung, auch nicht Geheimbund. Desto offener, desto
klarer. Wir haben nichts zu verbergen.
Ja, ja. Und warum soll ich lügen, was die Wahrheit ist? Und ja, dass wir weitermachen, war uns also vollkommen klar.
Ja,
wir haben uns nicht überlegt, also gut, mit der Jugend, das war schon aus Altersgründen. In der Zwischenzeit waren wir 30.
Das schaffen nur ein paar Parteimenschen, dass sie bis 40 Jugendliche
sind. Ja, das war wahrscheinlich die Berufsjugendlichen.
Ja, genau.
Aber jeder von uns hat gesagt, was soll man machen? Soll man ewig gehen in Trocht und Zelt aufbauen? Und dann in der Zwischenzeit wurde eine rechts und der zweite. Direktor von einer Druckerei und so weiter und so fort. Übrigens, apropos, ich habe dann in Trommler aufgegeben am Westbahnhof.
Ja.
Das ist die Sendung, die zum Schluss über 15.000 Aufrufe gehabt hat. Also
boah.
Und dann ist vorbeigegangen, weil sich der Herr Klinge, den Namen habe ich mir gemerkt, ich glaube, den habe ich sogar verewigt.
Aha.
Das war der sympathische Stockchef. Also es hat zwei gegeben, ein Gangster, der wird da auch beschrieben. Und einen anständigen, also an.
Der Stockchef ist der, was zuständig ist
für den Stock.
Im Gefängnis.
Im Gefängnis. Ja. Und der sie immer mit Guten Morgen, Grüße und so. Also anständig vorhin. Und ich fiel gerade in den Trommel hinein. Und dann geht er mit seiner Frau eingehängt in Pension vorbei und sagt: Wie ist das, Herr Windisch? Sein Grüße, Herr Spechter. Bin ich nicht mehr und ich bin in Pension und so weiter. Und wie geht's denn den Herrn Katscherowski, der ist Direktor von einer Buchbinderei. Mhm. Wir haben den Herrn Kirchner, der ist bei der Gemeinde Wien, Sektionschef. Und haben dann hat es seiner Frau gesagt, was habe ich da gesagt? Das war ein anständiger Bursch.
Aber der hat in Wien noch Sektionschef werden können, obwohl er wegen Wiederbetätigung im Gefängnis gesessen ist.
Das war ja eine Geschichte für sich. Das war ja ein Roman für die Gielreiner. Er ist gestorben, hat da gewohnt zum Schluss. Mhm. Der Gielreiner, der ist also Resident, der Einzige, der sich beim Prozess Resident benommen hat. Ne? Der Richter hat gesagt, ich habe gehört, dass ich bei jedem Prozess angegangen, dass sie ein Fass Bier gespendet haben, wie sie das letzte Mal freigesprochen haben. Das ist zu Wort gemeldet, bitte. Und es wurde auch ausgetrunken. Also, er war hemmungslos. Und der war Diplom-Ingenieur, also hat studiert. Mhm. Und hat nach der Haft weiter studiert. Und ist Diplom-Ingenieur geworden und hat bei der Gemeinde Wien einen Posten bekommen, als Sektionschef, also als hoher Beamter, bis drauf gekommen sind, wer er ist.
Und dann?
Darauf haben sie ihn außer Dienst gestellt, bei vollen Bezügen.
Aha, auch nicht schlecht.
In der Zeit ist er jeden Tag ins Büro gegangen und hat dort seinen Doktor gemacht. Und nach 7 Jahren war das vorbei und er ist gestorben als Doktor Sektionschef. Ja. Also, das ist am Rande.
Mhm. Ja, interessante, so kleine Geschichten, was man da hört.
Und dann sind wir in das Haus da eingezogen, haben das also stilweise restauriert, weil es ist ja nichts mehr so war. Es war ja ein Bruchbude, aber es war ein Haus. Ja, und die Kinder sind da in die Schule gegangen, meine Tochter ist da Direktorin in Pension gegangen.
Aber haben die Kinder jemals Probleme dann gehabt in der Schule oder so?
Nein. Nichts. Nein, muss ich sagen, nein. Es war die Frontgeneration. Der Direktor von der Ding, der, ich habe auch sofort jedem gesagt, der es wissen wollte. Ich meine, zum Beispiel, wir haben dann erfahren, dass wir müssen Geld verdienen. Wir haben erfahren, dass der Raum da drüben irgendwann einmal ein altes Kaffeehaus war. Aha. Habe ich gesagt, wir machen auch ein Kaffeehaus. Ne?
Ihr habt ein Kaffeehaus da betrieben?
Ja, in den alten Haus. Und da haben wir angefangen, die Frauen haben gesagt, ja, dann müssen wir halt bei mir arbeiten. Dann haben wir ein Kaffeehaus aufgemacht, das kleine Kaffeehaus.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Das kleine Kaffeehaus in Wiener Waldsee. Ja. Das haben sie uns abgelehnt, da waren wir noch eigene Gemeinde. Mhm. Da waren 6 Vierten im Gemeinderat. Also die
haben ja, das ist zu viel dann, ja. Ja.
Und ja, dann habe ich irgendwann nachgeschaut, wie die Hintergründe sind. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass diese Ortschaft ein Erholungsdorf ist. Mhm. Die Voraussetzung für ein Erholungsdorf ist unter anderem
Kaffeehaus.
Ein Kaffeehaus.
Und ich sage, Freunde, habt ihr es durchgebracht?
Entweder Erholungsdorf oder. Wenn dann mal einstimmig haben wir dazu. Und da haben wir 7 Jahre lang das Kaffeehaus geführt. Dann haben wir die Schulen Notzeit gehabt. Und dann für die Frauen, und für mich war es auch ein Topi-Beruf, nicht? Aber für die Frauen war es halt, die haben Samstag, Sonntag müssen. Ja. Naja, und seitdem noch.
Konrad, was würdest du sagen, ist das Erlebnis, das dir in bester Erinnerung geblieben ist von deiner ganzen aktiven Zeit? Was sagst du, das überstrahlt vielleicht alles?
Im Positiven.
Wir können mit Negativen anfangen.
Ja, im Negativen das Gefängnis.
Das Gefängnis, ja.
Also das erste, besonders das erste Mal, ja, das klingt pathetisch zu sagen, ich glaube, die wäre wahnsinnig. Ja. Das war für mich fassungslos. Man muss sich vorstellen, du bist mit einem Straßenanzug vom Geschäft gekommen, und plötzlich warst du in einer Zelle mit Häftlingen und mit einer Bedrohung bis zu 10 Jahren. Ne?
Ja, das weiß man am Anfang ja gar nicht in der U-Haft.
Die Frau ist zu Hause, die wird schon. Mhm. Naja, Also das war eine schlimme Zeit, sehr schlimme Zeit, weil der sehr viel gewonnen habe.
Wie meinst du das?
Gewonnen im Sinne von, hast du Schlimmeres kommen.
Ja. Da merkt man, dass du einfach ein positiver Mensch bist, glaube ich.
Ja, ich habe gedacht, was soll denn nur passieren? Ne? Und dann habe ich mich auch hineinversetzt in die Situation der Menschen an der Front. Mein Vater war in Russland-Feldzug im Winter. So gesehen waren wir wenigstens warm. Also wie gesagt.
Also du sagst, in einer Extremsituation vielleicht, dass er das auch. Rat ist vielleicht übertrieben, aber eine Lebenseinstellung, was vielleicht für die Leser und Hörer und Seher auch interessant ist, man sagt, man kann sich mal vorstellen, dass andere noch schlimmer haben, dann geht es wieder.
Ja, es geht wieder so. Es ist so. Es ist so, man hat sich gedacht, am Anfang ist es fast eine Form der Verzweiflung, die so weit gegangen ist, dass man mit den Fäusten an die Wände geschlagen hat. Und irgendwann hat man ja fast lachen müssen darüber. Da hat man gesagt, das gibt es ja nicht. Also, wieso? Darf ich keinen Bleistift haben und kein Papier haben? Und es war, wie gesagt, eine sogenannte Intelligenzzelle, das heißt, es waren lauter Schauspieler.
Ja, der Vorwurf, dass man intelligent ist, das kann ja nur ein Dummer machen.
Ja, kann nur ein Dummer machen, auf jeden Fall, eine I-Zelle hat das geheißen. Und dann haben wir zum Beispiel, schrecklich waren für uns die Feiertage, weil das am Freitag ist Essen ausgeht, wenn bis Montag war zu. Eine Weltmeisterschaft, den Mensch eigentlich durchgeführt. Ne? Also es war, irgendwo war das an der Grenze zum Komisch, zum Grotesk.
Ja. Kafkaesk, sagt man
ja, Kafkaesk. Ja. Es war irgendwie...
Wäre das da zwei Buchempfehlungen vielleicht von... Vom Kafka gibt es ein Buch, Der Prozess, da fühlt man sich wahrscheinlich öfter dann daran erinnert, was da alles Absurde stattfindet. Ja. Und du hast auch Gefängnislieder geschrieben, wo du deine Gefühle und Gedanken festgehalten hast. Ja. Das kann ich auch sehr empfehlen zu lesen.
Ja. Und dann habe ich auch viele positive Erlebnisse gehabt. Erstens einmal hat es Menschen in dieser Zelle gegeben, mit denen wir unerhörte Gespräche geführt haben. Wir haben zum Beispiel, wie bringen wir denn die Feiertage hinter uns, die drei Tage? Haben wir beschlossen, jeder erzählt sein Leben. Hochinteressant. Da sind Leute drin gesessen, mein Gott, da war sich einer, den ich dann noch einmal im Gefängnis besucht habe, mit mörderischen Urteilen. Der war Angestellter der Gemeinde Wien, der hat die Karteikarten verwaltet von den Leuten, die Gemeindewohnungen kriegen sollten. Und da hat ihm einer bestochen mit 5.000 Schilling. Da hat er die eine Karte nach vorne gegeben, sodass der früher dran kam. 5 Jahre.
Das ist heute unvorstellbar. Auch Fahrraddiebstahl, hast du gesagt, ist Gefängnis. Das ist
Gefängnis. Gefängnis mit Fahrraddiebstahl. Und dann haben wir uns eben 3 Tage lang erzählt, unser Leben, oder wenn wir uns vorstellen. Also, es war nicht immer uninteressant.
Ja. Und was, also ich hätte mal gesagt, über meine Zeit in Haft, das war das langweiligste Abenteuer, was man sich vorstellen kann, weil es halt so lange dauert und trotzdem spannend war.
Es war unvorstellbar langweilig. Man muss also in negativen Dingen versuchen, was zu gewinnen, zu schauen, was ist da interessant. Ne? Und ich habe im Laufe der Tätigkeit vorher und nachher unheimlich viel interessante, großartige Menschen kennengelernt.
Das würdest du sagen, das ist ein Höhepunkt von deiner politischen Tätigkeit, von dem politischen Leben, dass man mit so vielen interessanten Menschen.
Mit interessanten Menschen, mit anständigen Menschen. Ich kann mich nicht auf einen Betrüger, auf einen Lumpen, auf einen Gangster, auf einen. Agenten oder so, irgendwas Scheiße, erinnern können.
Ja. Und das liegt wahrscheinlich auch an deinem positiven Lebenszugang, dass du solche Menschen einfach vergisst.
ich muss es nachdenken.
Ja, das wollen wir auf keinen Fall jetzt.
Man redet mit so irgendwas. Also jedenfalls, es war nicht alles negativ. Es war schlimm für mich, wie gesagt, hart für meine Frau. Aber wir haben uns dann, und da hat es ganz schön. Die Kinder sind in Ordnung gewesen.
Haben dir deine Kinder jemals vorgeworfen,
dass Kinder haben mir das nie vorgeworfen, nur sind sie andere Wege gegangen.
Konrad, weniger schön ist natürlich, dass du auch den Niedergang deines geliebten Volkes die ganze Zeit mitverfolgen musst.
Und dass ich fest glaube, dass er vorübergehend ist.
Was vorübergehend?
Der Untergang des Volkes. Ich glaub's nicht.
Du glaubst nicht, dass das Volk verloren ist?
Nein.
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 Wie kommst du zu
diesem Glauben? Das kann ich da ganz klar sagen. Es gibt es nicht, dass ein Volk von der Größenordnung des deutschen Volkes nach einem Zweiten Weltkrieg, der ausgeblutet hat, das Volk, innerhalb von 50 Jahren verschwindet oder das Grund geht. Gibt es nicht.
Das gibt es nicht.
Hat es nie gegeben und gibt es nicht. Und es gibt auch heute noch so viele anständig. Schau da an, einen einfachen Film im Fernsehen über die Bergbauern.
Mhm. Ja, stimmt.
Mhm. Fahr nach Norddeutschland, wo ich viele Freunde habe, und lerne eine Familie kennen, die aus Schmieden besteht.
Mhm.
Es gibt so viel Positives noch, dass umbringen kann man das Volk nicht. Und dazu kommt, dass ein kleiner, winziger, aber immerhin Teil derer, die zuwandern, irgendwann wirklich zu uns gehört.
Mhm.
Nicht die Masse, das man gehört.
Ja.
Und die größte Gefahr ist ohne Zweifel die Überfremdung. Das ist ja die Absicht, das ist ja logisch.
Mhm.
Aber, das ist das Letzte, was ich noch sagen will dazu, die Herrschenden von heute sind so schlecht und so korrupt und so dumm und so ohne jede Beziehung zu ihren Aufgaben, der Umwelt, den Menschen, dass sie sich ganz einfach nicht halten können.
Mhm.
Ich glaube es nicht. Und ganz sicher geht das deutsche Volk nicht in 50 Jahren ins Grund. Das ist ganz ausgeschlossen.
Konrad, das sind schöne Schlussworte, wo ich mich bemühe, dass ich dir glauben kann.
Ja.
Es wären schöne Schlussworte, weil was mich nur interessiert, vielleicht schneiden wir das dann vorher rein oder bringen es gar nicht, aber was mich persönlich schon auch interessiert, du bist 90 Jahre alt, hast natürlich die Hoffnung, dass es mit dem Volk weitergeht oder glaubst du fest daran? Ja, aber was, die Sicherheit sogar, das ist schön.
Was ich brauche mich nur in der Ortschaft umschauen.
Mhm.
Ich glaube, das sind einfache Leute, die sind bei verschiedenen Parteien, da sind 2, 3 Säufer dabei, da sind jetzt Ukrainer, da, 4, 5. Aber wenn du sie brauchst, wenn du mit ihnen redest, wenn du am Kern der Sache kommst, ja, wie wird man den Feuerwehrmann, Hauptmann von vis-à-vis, so einen Lumpen machen? Das geht
nicht. Das geht nicht, ja. Was er tritt bald in der Partei ein, in der Jugend schon und wird dann so erzogen vielleicht.
Ja,
aber normalerweise nicht, da gebe ich dir recht. Ja. Ja. Konrad, was mich persönlich noch interessiert, wenn man 90 Jahre alt ist, weil man merkt, wir haben vorher schon geredet, der ist gestorben.
Ja.
Und du hast ein großes, weiches Herz, würde ich sagen.
Ja.
Wie schafft man das, dass man da trotzdem jeden Tag wieder aufsteht und so zuversichtlich bleibt wie du und nicht so, wie es viele auch haben, im Alter dann ganz verbittert oder engstirnig wird? Und wie machst du das?
Indem man verbittert wird. Natürlich. Indem man auch verbittert wird. Wenn ich die Zeitung lese, wenn ich Fernsehen höre, wenn du plötzlich nicht mehr gehen kannst, wenn du plötzlich im Rollstuhl sitzt,
ja.
Bist natürlich verbittert, nicht? Und nicht fröhlich.
Aber du kommst noch gar nicht verbittert vor, sondern fröhlich. Weil man
nein, fröhlich wäre Gott nicht.
Also. Ja, aber wenn man dich nach 3 Jahren anruft und sagt, hallo Konrad, da spricht der Michael und sagt, ja, komm vorbei.
Naja, du bist ja der Michael.
Ja, aber der andere, da sitzt man da und sagt, ja, meine Beine, da habe ich genau das, da ist genau
nein,
das.
Nein, das ist das Widerlichste, was es gibt. Das Gespräch über Krankheiten.
dann wollen wir sie jetzt auch nicht führen, aber ein Thema hätte ich noch mitgebracht, und das ist das Gespräch über Gott, mehr oder weniger. Du hast ein kleines Heftchen geschrieben für Menschen, die nicht christlich sind, wie man da Begräbnis auch gestalten kann. Du hast vorgesagt, du warst sehr religiös, hast dann vielleicht etwas damit gebrochen. Wie siehst du das jetzt, den Umgang mit Gott, also die Gretchenfrage?
Die ist eigentlich, wie ich immer oft gestellt habe, also gut, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Aus den dir beschriebenen Gründen, ich habe das sonst dann nicht gar nicht erwähnt. Mhm. Eigentlich wegen einem Buch und wegen einem Prinzip.
Ja.
Weil man ganz einfach. Aber es gibt ein Glaubensbekenntnis, ein katholisches, und davon glaube ich den ersten Satz. Ich glaube an Gott.
Aber nicht an den einzigen und so.
Nicht an den allmächtigen Vater,
im die Himmel katholische
und
Kirche.
Und so. Ich glaube an Gott. Und jetzt frage mich, wer ist das? Ich kann das nicht beantworten. Ist und ich behaupte, dass das auch niemand beantworten kann. Und wer glaubt, er findet seine Schlüssel wieder, wenn er den heiligen Antonius ein Kerz opfert, ist ein Narr.
Ist das Göttliche, was man in deinen vielen Gedichten liest, die Natur zumindest bekommt den Eindruck dann, wenn ich
die Natur ist Gott.
Ja.
Wer soll denn sonst den Frühling?
Bitte?
Wer soll denn sonst den Frühling machen? Der entsteht.
Ja.
Das ist göttlich. Es gibt Gott. Das heißt, es gibt etwas, wie der Shakespeare sagt, viele Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Die gibt's. Ja. Ich glaube auch, dass es nach dem Tod etwas gibt. Fragen wir jetzt bitte nicht was.
Das wäre aber meine nicht, nächste Frage gewesen.
Ja, sicher nicht, wäre ich als Engel, wie der Engel kommen und Orgel spielen. Glaube ich nicht.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass es ein Fegefeuer gibt und die aber dass etwas in dir, was wir Seele nennen, in irgendeiner Form, die ich dir nicht sagen kann, weiter existiert, davon bin ich überzeugt.
Du hast in den Kommentaren immer, wenn ein Kamerad gestorben ist, geschrieben, du wirst in der Seele deines Volkes weiterleben.
Ja. Aus Überzeugung. Manche habe ich geschrieben, nicht?
Nicht immer. Gut, dann müssen wir doch mal los. Ich
glaube,
nicht
bewähnt,
wenn nicht.
Ja, es gibt die Seele, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwas gibt, nicht Gespenster, nicht Geister.
Das glaubst du nicht, Gespenster, Geister?
Nein, nicht an Engel und an Überirdisches, weil ich da zu klein bin, weißt du. Über Gott zu reden und Gott zu erklären, ist überheblich.
Ja, aber der Mensch sucht da noch Antworten.
Ja, dann soll er sie suchen und er soll für sich eine Antwort finden. Aber die dann sagen, das gilt für alle, ist überheblich. Denn wenn es diesen Gott in welcher Form immer gibt, ist es geradezu lächerlich, daraus was Konkretes zu machen, einen alten Mann mit Bart oder irgendetwas oder... An solche Dinge glaube ich nicht, aber dass es etwas gibt, glaube ich schon. Und Glauben heißt nichts Wissen. Ne?
So ist es. Und wie wir in Oberösterreich sagen, beim Glauben ist der Arsch am höchsten,
wenn man gut glaubt. Glauben heißt nicht Wissen. Aber dass da irgendetwas ist,
das glaubst
du. Das folgt zum Beispiel. Das ist was.
Ja.
Und zwar in der Summe, nicht in den Einzelhandlungen.
Ja.
In der Geschichte, alles zusammen, ist da was.
Das beschreibst du auch. Vorher haben wir noch ein Buchlink gehabt über die europäische Geschichte. Da hast du Gedichte zusammengefasst, was Europa alles ausmacht. Und auch noch eine Empfehlung, Deutschland, das Gedicht über Deutschland in Schutt, oder wie geht's? Du weißt das.
Also das Deutschland-Gedicht.
Ja, genau.
Deutschland, ich liebe dich.
Genau.
Ja.
Deutschland, ich liebe dich, ist sehr zu empfehlen, dieses Gedicht. Da sieht man dann auch, wie Konrad denkt und wie sehr er sein Volk und seine Heimat liebt. Konrad, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank, danke, dass du fürs Gespräch.
Dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass du uns Jungen auch noch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung
stehst. Und ich hoffe, dass du noch lange jung bleibst.